Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe heute noch was zum Thema Mutter auch geplant. Und das werde ich am Ende vom Gottesdienst machen. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über den fünffältigen Dienst gesprochen. Und Regina hat schon angekündigt, ich möchte heute drüber reden. Und ich möchte den Titel nennen, Fünf ehrbare Berufungen. Letzten Sonntag hatten wir festgestellt, dass wir an 4 Sonntagen hintereinander alle in Epheser 4 beschriebenen Dienstgaben erlebt haben. Wir hatten den Michael Winkler als Apostel hier, David Rotärmel als Evangelist, eure Pastorin Kerstin als Prophetin und Hirtin und ich durfte letzten Sonntag als Hirte und Lehrer sprechen. Und wir haben uns angeschaut in Epheser 4, wozu dient das Ganze? Es dient zum Aufbau der Gemeinde. Wir sollen auferbaut werden durch diese 5 Berufungen. Es dient zur Zurüstung der Gläubigen. Wir sollen befähigt werden, selbst den Glauben zu leben, selbst in Christus zu gehen. Und es dient auch für die Einheit im Glauben und für die Reife in Christus. Auch durch die unterschiedlichen Schwerpunkte dieser 5 Gaben, da soll die Gemeinde zu geistlicher Reife und Einheit gelangen. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, auch wir haben entdeckt, dass es von uns eine Reaktion benötigt, wenn wir diese Gaben erleben. Es benötigt eine Reaktion von uns, wenn Gott sich im Raum zeigt und wenn Gott sich anbietet, wenn Gott seine Hand reicht. Und da ein großes Lob an viele von euch, wie ihr euch darauf habt eingelassen in den letzten Wochen. Wie ihr bei David nach vorne gekommen seid und euch hingekniet habt. Wie ihr eure Schuhe ausgezogen habt und euch Gott nochmal so ganz neu geweiht habt, wie Mose beim trennenden Bornbusch. Und da ging mir das Herz als Hirte und Pastor eigentlich über. Das war so schön anzusehen, wie ihr euch da einfach drauf einlässt, wenn Gott im Raum ist. Und wir haben auch in der Bibel anhand von Heilungen, die Jesus gewirkt hat, gesehen, wie Menschen durch ihr Reagieren oder Agieren Heilung erlebt haben. Und ganz am Ende haben wir uns dann noch am Hand vom Auto angesehen, wo Jesus in deinem Lebensauto sitzt. Wenn ihr nicht da wart, ihr könnt euch das gerne nochmal auf YouTube nach anschauen. Und heute wollen wir diese 5 Dienstgaben nochmal genauer ansehen. Ich habe euch ein Zitat heute mitgebracht. Es ist ein bisschen ein längeres. Ich lese es deswegen nur vor. Es ist nicht an der Leinwand. Das Zitat ist von Stefan Vatter. Stefan Vatter ist ein Theologe, 10 Jahre auch Gemeinde geleitet, war über 10 Jahre Vorstand in der geistlichen Gemeindeerneuerung, ist Buchautor und ist jetzt als Prediger und Sprecher und Theologe unterwegs. Und er ist unter anderem einer der wenigen, der ein Buch über die 5 Gaben geschrieben hat. Da gibt es gar nicht so viel Literatur. Und er sagt Folgendes. Eine Gemeinde, die kulturell bunt, gesellschaftlich relevant, dynamisch im Geist und gegründet im Wort ist und dabei Menschen mit dem Evangelium erreicht, fröhlich zusammenbleibt und in all dem dann auch noch Gott dabei ehrt, die benötigt den Segen des fünffältigen Dienstes. Er sagt dann weiter, ein Grund für den teilweise maroden Zustand von manchen Kirchengemeinden besteht darin, dass der fünffältige Dienst in ihrem Gemeindeleben kaum eine Rolle spielt. Allzu häufig sind in den Gemeinden die Hirten überfordert, die Propheten werden in die Ecke gestellt, die Evangelisten in den Keller geschickt, die Lehrer verschwinden in der Bibliothek und die Apostel tauchen in die Wirtschaft ab. Puh. Er sagt dann weiter, der fünffältige Dienst ist eine Bauanweisung für eine gesunde Gemeinde, eine dynamische Gemeindeleitung, die den Herausforderungen der Zeit nicht nur standhält, sondern auch fähig ist, inmitten der Gesellschaft die Königsherrschaft Gottes zu etablieren. Und diesen fünffältigen Dienst zu entdecken, ist ein großes Vorrecht und ein wichtiges Ziel für die Gemeinde. Ich lese nochmal mit euch den Text in Epheser 4 gemeinsam mit durch. Er, also Gott, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Das ist der Paulus, gell? Hau doch wieder einen raus. Eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus ist, und nicht nur Christus, sondern selbst in seiner ganzen Fülle. Wir arbeiten daran. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff. Und es ist auch wichtig, mir stellt es manchmal die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was sich auf YouTube als christlich bezeichnet. Da gibt es so eine Bandbreite, da brauchen wir echt Weisheit. Ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm, Christus, verlangt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Soweit zum Bibeltext für heute. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir dich schon im Lobpreis so erleben durften. Danke, dass du so spürbar erlebbar bist. Und wir sind hier, wir öffnen die Augen unseres Herzens und die Ohren unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist, was du Wunderbares für uns geschenkt hast durch diese Dienste. Und öffne unsere Ohren, von dir zu hören, wie du es meinst. Amen. Das sind die fünf Gaben: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Es gibt ein Bild dafür, das nennt man so die starke Hand Gottes. Was ist die starke Hand Gottes? Nun, es bildet sich ab wie so eine Hand. Der fünffältige Dienst wird als Hand bezeichnet. Und warum starke Hand? Naja, da wo er wirkt, da wird Gottes Reich gebaut und sein Wirken in der Welt wahrgenommen. Der Lehrer, der ist so der kleine Finger. Der ist in der Lage, akribisch in nötige Details zu gehen und stabilisiert so die Hand. Den erkennt er immer daran, wenn er dann irgendwelche so hebräischen und griechischen Wortfetzen rauswirft. Der Hirte als Ringfinger ist mit der Gemeinde wie verheiratet. Der kümmert sich hingebungsvoll um den Einzelnen. Der Evangelist als Mittelfinger, wenn du eine normale Hand hast, ist der Mittelfinger der längste. Der ragt am weitesten hinaus und er bringt Menschen mit Gott in Berührung. Der Prophet ist der Zeigefinger Gottes. Der weist auf wichtige Dinge hin. Und der Apostel ist der Daumen. Und das ist ganz interessant, der Apostel, der Daumen ist der einzige Finger, der mit allen anderen Fingern so in Berührung kommen kann. Also es geht gerade noch so, der Ringfinger und Zeigefinger geht gerade noch so, sonst ist es schon für viele herausfordernd. Aber das Daumengelenk ist sehr beweglich. Man sagt auch, dass der Apostel viele Dinge in sich hat, die in den anderen Gaben auch drin sind. Was ist ein Apostel? Ein Apostel hat die Begabung oder zeigt sich darin, dass er Dinge gründet, der Gemeinden gründet, der die Entwicklung nach innen und außen voranbringt. Ein Apostel gibt Vision und Orientierung. Wir haben schon, Kerstin und ich haben schon öfters Zeit verbracht mit Michael und Christine, und dann gehen wir manchmal so spazieren da am Ammersee und tauschen uns aus und beten zusammen, und der Michael, der geht immer vorne. Und ich sage dann immer, warte mal, unsere Frauen, ja, ja, ich gehe voran, ich bin ein Apostel. Apostel entdecken Begabungen und helfen Menschen, auch ihr Potenzial einzusetzen, sich zu entdecken. Sie sind Talententdecker, sie sind Pioniere, sie sind Bahnbrecher, sie sind Trainer, sie sind Pflanzer. Sie entwerfen Pläne und setzen um. Also sie bringen Dinge in Bewegung. Apostel haben auch das große Ganze im Blick. Die haben einen Weitblick, die erkennen langfristige Entwicklungen. Und wo apostolische Begabung wirkt, da entsteht immer Aufbruch. Da ist immer Wachstum, da ist immer die Freisetzung von Menschen in ihre Berufung. Und es ist ein starker Antrieb und er ist auch wichtig. Das ist so ein bisschen dieses aus dem Nest schubsen oder manchmal auch so einen kleinen Stoß, so einen Schubs geben oder so ein kleiner Tritt in den Hintern mit der Wahrheit in Liebe. Ohne den Apostel in der Gemeinde fehlt die Gabe, den Einzelnen in seiner Begabung zu sehen und zu aktivieren. Deswegen ist der ganz wichtig. Also man könnte sagen, ein Apostel ist ein Architekt, der gründet und pflanzt, Reich Gottes Perspektive, der findet, der fördert, der setzt Begabungen frei, die in die Gesellschaft hineinwirken. Was ist die Schwäche des Apostels? Meistens fehlt ihm so die seelsorgerliche Sensibilität. Der ist so, der marschiert nach vorne und sagt, ja, wir tun jetzt was für Gott. Ja, aber die letzten 2 von den 10 kommen nicht mit. Ja, aber die 8, die nehme ich mit. Das ist so der Apostel. Apostel in der Bibel, Barnabas, Paulus, Petrus auch, Timotheus oder Johannes, das waren Apostel, genau. Also die sind so. Dann der Prophet. Der Prophet hat die Gabe, Gottes aktuelles Wort in das Leben von Menschen hinein zu sprechen. Er sucht Gottes Nähe, hört auf seine Stimme. Er gibt weiter, was er wahrnimmt, oft als Impuls oder als Vision. Was er von Gott erkennt, spricht er mutig aus und bringt dadurch oft Verborgenes ans Licht. Propheten können herausfordernd sein. Warum? Propheten rütteln auf. Propheten hinterfragen falsche Harmonie. Sie helfen Menschen, Gottes Sicht auf Situationen zu verstehen. Sie öffnen den Horizont, warum Gemeinde und eigentlich in der Gesellschaft ist. Propheten lieben auch Veränderung und geistliche Bewegung. Wo prophetische Begabung wirkt, lernen Menschen sensibel auf Gottes Stimme zu hören. Ein Prophet ist ein Sprachrohr, das deutet, das provoziert und das begießt. Und das durch prophetische Weisung Betroffenheit und Überführung erzielt. Fehlt der Prophet oder die prophetische Gabe in der Gemeinde, dann fehlt oft, dass man lernt, wie man unmittelbar von Gott hört und dadurch Veränderung erfährt. Was ist die Schwäche des Propheten? Das strukturierte Arbeiten ist bei ihm selten anzugreifen. Der Prophet hat auch manchmal das Vorurteil, zu emotional zu sein. Dabei ist das gerade seine besondere Gabe, das Herz des Vaters zu spüren und dieses Herz durch Worte zu uns zu transportieren. Propheten im Neuen Testament, im Alten Testament kennen wir ja viele Prophetenbücher auch. Neuen Testament zum Beispiel Agabus in Apostelgeschichte 11 oder Judas und Silas auch in Apostelgeschichte 15. Dann zum Evangelisten, der Mittelfinger, der nach oben zeigt. Ein Evangelist, der brennt. Ihr habt das bei David gemerkt. Der ist wie so eine Fackel, die durch den Raum hüpft. Der Evangelist, der brennt dafür, Menschen ohne Glauben mit dem Evangelium zu erreichen. Er spricht die Sprache der Kultur. Er ist überzeugt von Jesus. Selbst bei völlig fremden Menschen und unerwarteten Situationen spricht er und erklärt die Liebe Gottes so, dass Menschen die Liebe Gottes verstehen und annehmen können. Und Evangelisten sind sehr wichtig für die Gemeinde. Sie erinnern uns daran, dass wir den Missionsauftrag nicht aus den Augen verlieren. Sie erinnern uns daran, dass diese durch Sünde verursachte Verlorenheit und die Gottesferne des Menschen, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Ihre Leidenschaft und Liebe für die verlorene Welt steckt an und motiviert andere, mutig von ihrem Glauben zu erzählen. Da, wo der Prophet sich zurückzieht ins Kloster, um von Gott zu hören, da würde der Evangelist am liebsten mit dem Vorschlaghammer die Klostermauern niederreißen und sagen, ihr müsst rausgehen. dreht euch nicht um euch selbst. Und es ist wichtig für uns auch als Gemeinde, fehlt das Evangelistische oder die Gabe des Evangelisten, dann fehlt auch dieser Blick für die Welt, dieser Blick Salz und Licht zu sein. Also ein Evangelist ist ein mutiger Zeuge, der gewinnt, der rekrutiert, der erntet, Menschen kommen zum Glauben, Christen werden evangelistisch aktiviert. Auch hier gibt es viele Beispiele, gerade in der Apostelgeschichte, auch Philippus zum Beispiel und Timotheus und ein paar andere. Was ist die Schwäche des Evangelisten? Die Schwäche ist, er hat wenig Verständnis für das, was außerhalb von Evangelisation liegt. Der ist so fokussiert auf diesen einen Auftrag. Wir müssen doch die Verlorenen retten. Was brauchen wir ein Bistro? Was brauchen wir ein Nähtreff? Was brauchen wir Frauentreffen? Was brauchen wir Bibel? Ja, Bibelwerkstatt ist super, aber da müssen wir über das Evangelisieren reden. Ihr merkt, wie wichtig diese Hand ist, wie alles ineinander greift und weswegen es so wichtig ist, dass der fünffältige Dienst sich auch in der Gemeinde zeigt. Das nächste ist der Hirte. Ein Hirte hat Menschen im Blick, er kümmert sich um ihre Sorgen, er hört zu, er pflegt Beziehungen, das gute Miteinander ist ihm wichtig, wichtiger als Projekte oder Programme. Der Blick des Hirten richtet sich immer auf Gesichter und nicht auf Projekte und Strategien. Deswegen ist es zum Beispiel für mich wichtig, dass ich in der Gemeindeleitung gute Kollegen habe, die strategisch und unternehmerisch auch denken können. Der Blick des Hirten, sein Anliegen ist es, Herzen zu heilen und miteinander zu verbinden. Er ist der Seelsorger der Gemeinde. Er begleitet Menschen, er schützt Menschen, er stärkt die Gemeinde. Und wo hirtenhafte Begabung wirkt, da entsteht Fürsorge, Vertrauen und echte Gemeinschaft. Der Hirte ist ein Heimatbauer, der integriert und pflegt. Ihm liegt für die Gemeinde Heilung und Geborgenheit auf dem Herzen. Fehlt der Hirte, dann fehlt genau dieser Blick, den Einzelnen in seiner Not wahrzunehmen und den auf frische Weiden und zu frischen Wassern zu führen. Was ist die Schwäche des Hirten? Ich habe schon gerade angedeutet, er steht in der Gefahr, sich in Beziehungen zu verlieren. Genau. Auch da gibt es viele Beispiele, gerade im Neuen Testament, die Ältesten in Ephesus und so weiter. Als letztes haben wir noch den Lehrer, der kleine Finger. Der Lehrer, der legt das starke biblische Fundament. Er hilft Menschen, Gottes Wort zu verstehen und im Alltag umzusetzen. Er erklärt Zusammenhänge klar und verständlich, lebensnah, sodass Glaube wachsen und auch Wurzeln schlagen kann. Lehrer schaffen Orientierung im Wort. Sie bringen Stabilität in die Gemeinde. Sie helfen, mit klaren Gedanken, guten Erklärungen tiefer in die Bibel einzutauchen. Wo lehrhafte Begabung wirkt, da wächst Verständnis, Reife und Sicherheit im Glauben. Ein Lehrer ist ein Stabilisator, der interpretiert und verwurzelt, der bildet Stabilität, gesunde Lehre und schützt, da fehlt ein T, schützt vor ihr Lehre. Wenn das Lernen in der Gemeinde fehlt, dann fehlt das tiefere Verständnis von Gottes Wort, seinen Werten und seinem Charakter. Was ist seine Schwäche? Er kann dazu neigen, ein pedantischer Fußnotenmensch zu sein. Ja, aber in der Genfer Studienbibel, Fußnote 1.2 plus 17, steht, man könnte das auch so verstehen. Das sind die fünf Dienstgaben nochmal kurz vorgestellt, wie sie wirken, was ihre Schwächen auch sein können und warum sie wichtig sind. Was bedeutet das jetzt für die Gemeinde? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Kurzer Ausflug in die Wirtschaft. Interessanterweise findest du in modernen Firmenstrukturen und auch in den aktuellen Teammodellen, die es in Unternehmen gibt, eine auffällige Parallelität. Du hast zum Beispiel den Unternehmer. Den Firmengründer, das ist der Apostel, der neuen Boden aufbricht und strategisch plant. Dann hast du in Firmen immer den Querdenker. Kennt ihr das? Wer arbeitet in einer Firma, wo er diese Querdenker kennt? Okay, manche trauen sich nicht, die Hand zu heben. Querdenker sind eigentlich Propheten, die den Status quo immer wieder so in Frage stellen. Das Problem ist, es ist unangenehm und oft wie in der Gemeinde, wo der Prophet auch manchmal unangenehm ist, wird es in die Ecke gestellt. Aber wenn du den Querdenker eigentlich richtig involvierst und die Kommunikation förderst, dann kann das sehr befruchtend sein. Dann gibt es in Firmen den Kommunikator. Was meint ihr? Welche Gabe liegt hinter dem Kommunikator? Wie bitte? Eloquenz, ja. Also wo ist er bei den 5 Gaben? Evangelist, genau. Kommunikator ist der Evangelist, der die Firmenbotschaft immer wieder vertritt. Der lebt die Corporate Identity, also diese Firmenidentität. Dann gibt es den Personalleiter. Wo passt der noch rein? Hirte, genau. Der sich um die Menschen kümmert. Und dann gibt es noch den Systematiker in der Firma, der die ganze Struktur des Ganzen immer wieder ins Bewusstsein bringt. Das ist der Lehrer. Und ist es nicht interessant, dass die Welt oder die Wirtschaft sich diese Ideen Gottes angeeignet hat? Ist es nicht interessant? Also wie wenn jemand Epheser 4 gelesen hätte. So baut man das auf, so macht man das richtig. Ach, so funktioniert es. Ah. Wichtig ist für uns, wir sind eine Gemeinde. Unser Ursprung ist nicht unser Aktienkurs. Unser Ursprung liegt in Christus. Auf ihn ist alles ausgerichtet. Gemeinde ist nicht nur eine Organisation, sondern wir sind ein lebendiger Organismus, der von Christus lebt. Wir haben zwar eine Organisationsstruktur aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir führen eine Buchhaltung, wir haben eine Jahreshauptversammlung, wir führen Verträge, wir handeln wirtschaftlich. Wir sind aber keine Firma. Der Leib Christi, die Gemeinde Gottes, ist keine Firma. Wir sind ein lebendiger Organismus. Aus Menschen mit Christus im Zentrum. Und so müssen wir, glaube ich, auch diese 5 ehrbaren Berufungen aus Epheser 4 dienen. Diese verschiedenen Dienste aus Epheser 4, die ergänzen sich und die brauchen einander. Ihre Stärke entsteht dort, wo sie als Team zusammenarbeiten. Wenn dieses Miteinander fehlt, dann verliert dieser Dienst seine Wirkung. Es geht nicht darum, dass sie konkurrieren. Alle 5 sind wichtig. Warum? Ohne Apostel fehlt zum Beispiel die Bewegung und Ausbreitung nach vorne. Da ist dann schnell Stillstand. Da ist dann eher so, ach komm, lasst uns Hütten bauen. Nee. Siehe, ich will Neues tun. Hast du es schon gehört? Hast du es nicht gesehen? Oder ohne Prophet, da fehlt die tiefere Sicht der Hintergründe und Umstände. Da fehlt das Aufwecken und Wachrütteln auf das Wesentliche. Ohne Evangelist, da fehlt uns der Blick für eine verlorene Welt. Da drehen wir uns nur um uns selbst. Wir spüren den Herzschlag des Vaters, aber wir vergessen den Herzschlag des Vaters für das verlorene Schaf. Deswegen ist es so wichtig, dass so eine Fackel wie ein David-Rotärmel in unseren Reihen das reinträgt. Ohne Hirte fehlt der innere Zusammenhalt, der feste Anker für Geist und Seele. Ohne Hirte besteht die Gefahr, sich im Aktivismus und im Tun zu verlieren. Und man kennt es tatsächlich aus Erweckungsgemeinden oder die ein starkes Erweckungsmandat tragen. Da gibt es vielleicht einen Erweckungsprediger, der da ist. Und dann kommen Leute und bekehren sich, aber dann ist es ganz wichtig, dass Hirten da sind, die das auffangen. Sonst bekehren die sich und sagen dann, boah, ich habe hier diesen Rucksack, mit wem könnte ich denn? Ah, du musst einfach in Sprachen beten und du musst einfach anbeten und du musst einfach mehr Bibel lesen und... Nee, vielleicht brauchst du auch einfach mal ein Gespräch mit dem Seelsorger. Vielleicht brauchst du auch mal geistliche Befreiung. Vielleicht müssen wir schauen, wo Wunden im inneren Kind sind, die Heilung brauchen. Okay, versteht ihr, was ich meine? Und so greifen diese Dienste ineinander. Ohne Lehrer fehlt die Stabilität aus dem Wort Gottes. Da laufen wir oft Gefahr, aus einem Aspekt der Bibel eine ganze Theologie zu bauen und sich einseitig zu verrennen. Die Fülle des ganzen Evangeliums und des Wortes Gottes ist wichtig. Sonst fängst du an, ja, nein, also Jüngerschaft ist wert, also Jüngerschaft und Wachstum, also wir müssen alle wachsen. Nein, 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 der Heilige Geist ist wichtig. Also wir brauchen, also Heiliger Geist ist jetzt wichtig. Also wir sollten jetzt 40 Sonntage nur darüber reden. Nein, 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 nein. Die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes ist wichtig. Wir müssen jetzt über das Wort, nee, alles ist wichtig und alles greift ineinander. Was ganz wichtig ist, ist auch das apostolische und prophetische Amt. Der Apostel und der Prophet bringt eine Weite in unser Herz und in unser Denken und in unsere Sichtweise. Wenn diese Weite des Apostels und des Propheten fehlt, dann wird es in der Gemeinde oft sehr eng. Dann haben wir diese ja, so haben wir das noch nie gemacht, Mentalität. Die Reich-Gottes-Perspektive geht vielleicht verloren, dass Gott neue Wege sucht, um in neuen Kulturen und Zeitaltern zu wirken. Ohne Hirten werden Bedürftige übersehen. Und das hatte ich schon gesagt, wenn Apostel oder Erweckungsprediger ohne Ergänzung des Hirten leiden, dann finden zerbrochene Menschen oft wenig Raum für Heilung. Deswegen braucht es diese fünf Dienste. Und ich möchte nochmal an den Begriff zum Abschluss, an den Begriff Ekklesia erinnern, den der David Rotärmel genannt hat. Ekklesia, griechisch, bedeutet die Herausgerufenen oder die Versammlung. Das sind wir Christen als Menschen. Wir sind aus unserem alten Leben herausgerufen worden, um zu Gott zu hören und gemeinsam seinen Auftrag in der Welt zu leben. Die Versammlung oder Gemeinschaft von Menschen sind wir. Wir sind kein Gebäude. Wir sind keine Institution. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Glaubenden. Und damit dieser lebendige Organismus wächst und reift und auferbaut wird und die ganze Fülle von Christus erlebt, braucht es diesen fünffältigen Dienst. Und wir in unserer Gemeinde, wir haben noch nicht in allen Bereichen den fünffältigen Dienst ganz da. Es gibt Aspekte des fünffältigen Dienstes in jedem Einzelnen von euch. Aber unsere Sehnsucht ist, dass alle fünf ehrbaren Berufungen bei uns sind. Und da, wo die uns fehlen, laden wir deswegen Menschen manchmal von außerhalb ein, damit diese wirksam sind mit ihrer Gabe in uns im Quelltor. Und wir empfangen dann diese Gabe auch. Das war einfach nochmal zu diesen fünf Gaben in Epheser Kapitel 4. Wir werden da in den nächsten Monaten punktuell nochmal so reingehen und auch Dinge erleben, aber das war einfach nochmal, um da so das Fundament ein bisschen breiter zu legen. Und wenn ihr betet für die Gemeinde, betet dafür, dass diese fünf Gaben sichtbar sind in der Gemeinde, dass sie sich manifestieren. Dass da, wo sie vielleicht in einzelnen von euch schlummern, dass sie auferweckt werden, dass sie manifest werden, dass sie sich zeigen. Und ich bitte euch auch im Gebet zu suchen, wo ist da vielleicht eine dieser Gaben in euch? Fragt Gott, Gott, was bin ich? Oder wo habe ich vielleicht Prägungen? Es gibt Menschen, die haben eine apostolische Begabung, aber sind nicht unbedingt ein Apostel. Es gibt Menschen, die haben eine evangelistische Begabung, aber sind nicht unbedingt ein Evangelist. Aber es sind alle diese fünf Bereiche, die zeigen sich in jedem Einzelnen von uns. Und das ist die Hausaufgabe für heute. Nehmt es mit in eure stille Zeit und fragt Gott, Gott, wo würdest du mich da einordnen? Wo bin ich da? So, Vater, ich danke dir für Epheser Kapitel 4, für diese Worte von Paulus. Und unser Gebet ist, dass diese Gaben im Quelltor sind. Unser Gebet ist, dass du uns zeigst, Heiliger Geist, wo diese Gaben in uns liegen. Sind wir ein Apostel? Sind wir ein Prophet? Ein Lehrer, ein Evangelist oder ein Hirte? Hilf uns zu sehen, was du in uns gelegt hast und schenk uns Mut, diese Berufungen auszuleben. wo nur außen davon in uns sind, da bete ich, dass die aufwachen, dass die zur Reife kommen, dass die zum Dienen kommen, dass die Raum finden, ausgelebt zu werden im Quellturm über diese Gemeindegrenzen hinaus. Amen. Amen. Ich habe euch versprochen, ich wollte noch was zum Muttertag sagen. Hier steht unten, alles Gute zum Muttertag, zu all den Supermamas überall. Und da siehst du den Jungen, der findet da so ein Superman-Cape im Schrank und sagt zu seiner kleinen Schwester, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Und die Schwester sagt, aha, so macht sie das. Unsere Superwomen. Danke, Regina, auch für deine Worte eingangs. Du hast es schon sehr gut beschrieben. Ich denke heute auch an verschiedene Mamas. Ich denke an frisch gebackene Mamas wie Katharina und Josua zum Beispiel. Ich denke an Mamas von Teenies, die gerade mit Kerstin da hinten in dem Raum sitzen. Ich denke auch an Kinder, die ihre Mama schon verloren haben. Ich denke an die, die sich so sehr wünschen, Mama zu sein. Ich denke an die, die vielleicht keinen Kontakt mehr zu ihrer Mama haben. Ich denke an Stiefmamas, an Adoptivmamas, an Pflegemamas. Und wir denken heute auch an die, die ein Kind verloren haben, die an solchen Tagen gar nicht in den Gottesdienst kommen, weil sie es nicht packen. Und wir haben im Beginn vom Quelltor haben wir immer Muttertag sehr, sehr groß gefeiert. Und muss ehrlich sagen, mir als Pastor war das gar nicht bewusst, welcher Schmerz da eigentlich auch dahinter liegt, wie herausfordernd das für manche ist. Wir haben früher immer Blumen verteilt und dergleichen. Und es gibt Blumen im Foyer, die jemand besorgt hat. Die sind für alle Mamas. Ich glaube, da kann man gerne sich nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Aber es ist manchmal nicht ganz so leicht zu sehen. Aber wir denken trotzdem an die Mamas, die da sind. An leibliche Mamas, Adoptivmamas, Stiefmamas. Und auch heute ganz besonders an geistliche Mamas. Es gibt ein Matriarchat, genauso wie es ein Patriarchat gibt. Matriarchat sind Mütter, die in die nächste Generation investieren und die einfach da sind. Und vielleicht bist du nicht leibliche Mama, aber kannst geistliche Mama sein. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, weil egal, ob du irdische oder geistliche Mama bist, du gibst was von dir. Du beschützt, du begleitest, du liebst von Herzen. Und da wollen wir einfach die Mütter heute einfach ehren, alle, die das tun. Und ich würde sehr gerne, wenn dich das anspricht, was ich gesagt habe, auch wenn du heute vielleicht hier stehst und du stehst mit dem Schmerz da, aus verschiedensten Gründen auch immer. Ich möchte einfach alle Personen, die sich angesprochen fühlen und auch alle irdischen geistlichen Mamas kurz bitten, aufzustehen. Ich würde euch so gerne segnen und für euch beten, wenn das in Ordnung ist mit euch. In der Schrift heißt es, dass Gott sich um uns sorgt wie eine Henne, unter deren Flügel die Küken Zuflucht finden. Und das ist so ein bisschen diese mütterliche Seite von unserem Vater im Himmel. Und ich bete, dass ihr das immer wieder erlebt. Vater, ich danke dir für alle, die hier stehen oder die auch vielleicht zuhören oder zusehen. Ich bete für alle Mütter, ich bete für all diejenigen, die nie Mutter wurden und wo da ein Schmerz ist oder die ein Kind verloren haben. Ich bete, Herr Jesus, dass du durch die Liebe des Vaters ihnen begegnest, dass du sie heute besonders segnest und dass sie auch an einem Tag wie heute wahrgenommen und gesehen sind. Ich bete für Trost für diejenigen, die schon eine Mutter verloren haben. Ich bete für diejenigen, die sich danach sehnen, Mutter zu werden und zu sein, dass du das schenkst, dass du Fruchtbarkeit schenkst, dass du Nachwuchs schenkst. Vater, ich bete auch für diejenigen, die ein Kind mit besonderen Bedürfnissen haben, die herausgefordert sind. Ich bitte dich, dass du Kraft, Stärke gibst, übernatürliche Kraft und Stärke, Liebe und Geduld. Jesus, ich bete auch für diejenigen, die ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter haben, und das betrifft Männer und Frauen. Ich bete, Jesus, dass du als verbindendes Glied hineinkommst, dass du Versöhnung schenkst. Und ich danke dir für alle irdischen geistlichen Mütter, dass du sie einfach segnest für ihre Hingabe, für ihre Liebe, für ihre Selbstlosigkeit, für ihre Geduld. Und ich bete, dass du ihnen das weiter schenkst. Und ich bete, dass du auch diese Gabe schenkst, geistliche Mama zu sein. Und das kann jetzt im christlichen Kontext sein, bis hin zu als Seelsorgerin, aber das ist auch im Beruf, in der Arbeit, in Vereinen, wo junge Frauen sind und wir als ältere Frauen einfach für sie da sein können, sie in den Arm nehmen und sagen, hey, wie geht's dir gerade? Oder was bedrückt dich denn? Du schaust gerade nicht so glücklich aus. Danke, Jesus, dass du das schenkst. So, ich segne euch mit Kraft, mit Fülle, mit Gottes Shalom-Frieden, mit Stärke. Und dass ihr wisst, dass Gott euch immer sieht. Egal aus welchem Grund ihr aufgestanden seid, Gott sieht euch, er liebt euch und er nimmt euch an. Amen. Amen. Seid echt gesegnet.